Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Ja, herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Wir haben ja letzte Mal schon so ein bisschen, sind wir eingestiegen in so ein paar Randthematiken, schon spezieller Natur. Und heute wollen wir mal anfangen, so ein bisschen in unsere präferierten, uns sehr geprägten Handlungsfelder einzusteigen. Und da wollen wir heute mal starten mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Da ist ja der Olli sehr aktiv, der uns so ein bisschen viel darüber erzählt. Aber Jana ist natürlich auch am Start und wir werden so ein bisschen...
Guten Tag.
Genau, wir werden natürlich ein bisschen Olli löchern heute. Mal jetzt so ein paar Fragen, weil ich, weiß nicht, wenn ich an offener Kinder- und Jugendarbeit denke, dann denke ich mir so, was ist denn da eigentlich so professionell dran? Ist das nicht eigentlich nur Kickern und Billard spielen, mal einen Kuchen backen irgendwie? Also wo sind da jetzt so Anstoßpunkte für, sage ich mal, Studierende, angehende Fachkräfte? Also das ist so mein Bild manchmal von Kinder- und Jugendarbeit, wo ich denke... Also, wir haben ja auch letztes Mal gesagt, wir sind ja alle schon so im Ferienlager als Betreuer mit gewesen. Ist es das nicht eigentlich schon?
Ich wollte gerade sagen, wir kommen ja alle daher. Von daher muss es ja irgendwelche Effekte oder Auswirkungen gehabt haben. Sonst würden wir ja nicht uns in diesem Bereich so wohlfühlen. Und bei uns dreien hat ja, das war glaube ich in der Traumjob-Jugendhilfe-Folge oder in der Einführungsfolge hatten wir ja schon gesagt, wir kommen alle aus der Kinder- und Jugendarbeit. Du hast eben offene Kinder- und Jugendarbeit gesagt. Vielleicht muss man da noch mal ein bisschen genauer sein. Es gibt ja sozusagen zwei unterschiedliche Arten von Jugendarbeit. Wir haben auf der einen Seite die offene Kinder- und Jugendarbeit. Das ist sowas, was in Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendhäusern sowas stattfindet, aber auch mobile Angebote, aufsuchende Angebote gehören da auch mit zu. Und wir haben den großen Bereich der Jugendverbandsarbeit. Das ist das, was wo ja auch häufig Ferienlager gemacht werden oder gewisse Themensetzungen sind. Malteser, Pfadfinder, die zählen ja alle so zu dieser Jugendverbandsarbeit.
Die Jugendverbandsarbeit, die Pfadfinder, jetzt sagtest du gerade schon. Was sind denn so, was machen die denn so eigentlich?
Also in der Jugendverbandsarbeit kann man, glaube ich, erstmal unterscheiden, dass die irgendeine gemeinsame Aktivität, ein gemeinsames Ziel haben, was ihr Verein oder ihr Verband ausübt. Ob das dann die Pfadfinder ist, ob das technische Hilfswerk, Feuerwehr oder sowas ist. Und darüber hinaus zeichnet das Gemeinsame, was die Jugendverbände eigentlich auszeichnet, ist eine sehr große ehrenamtliche Mitarbeit. Das heißt, der Großteil der dort Tätigen ist ehrenamtlich da, weshalb man sich ja dann auch teilweise in Verbandsstrukturen wählen lassen kann, mitentscheiden kann. Also es sind eigentlich Werkstätten der Demokratie, denn letztendlich erleben da junge Leute früh Verantwortung zu übernehmen im Verband und mitzubestimmen, Sachen zu planen und zu organisieren. Das ist was glaube ich schon die jungen Leute prägt und was natürlich auch gesellschaftlich große Bedeutung hat, weil die natürlich viele junge Leute auch erreichen.
So, jetzt hast du das ganz formell gut dargestellt. Vielen Dank. Wo ist denn da der Spaß?
Ja, ich glaube, das Zusammenkommen mit anderen jungen Leuten so, ne? Also irgendwie, ja, ich denke, wenn man, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich war selber in der Jugendverbandsarbeit gar nicht als junger Mensch so aktiv, aber ich glaube erstmal ist natürlich das Interesse da irgendwie, sich mit Leuten zu treffen, gemeinsam Zeit zu verbringen zu irgendwas, was einen interessiert. Also es knüpft, glaube ich, so da an, was wo die jungen Leute Bock drauf haben.
Ja.
Und ich glaube, die Kirchen kann man natürlich auch teilweise dann dazu zählen. Das ist jetzt natürlich kein klassischer Jugendverband so in diesem Sinne, aber die machen natürlich auch viel verbandliche Jugendarbeit mit ihren Organisationen.
Also von Freundinnen und deren Freundinnen weiß ich, dass das auch ganz viel Spaß einfach bedeutet, so, ne? Also das ist ja einfach irgendwie auch, man kommt zusammen, man macht was gemeinsam, man bewirkt was gemeinsam, man arbeitet irgendwie gemeinsam auf ein Ziel hinaus und das hat ja auch ganz viel Schönes und ganz viel Gemeinsames, was einfach irgendwie prägend ist. Und dann gibt's natürlich da auch vielleicht auch mal abends Eierlikör dazu, oder?
Das passt doch gut. Haben wir schon
Bierchen
was drin?
Bierchen und Eierlikör.
Oh ja, das sieht gut aus.
Ein Bierchen meist eher, aber
in diesem Sinne.
Prost, ne?
Ja, das passt nämlich eigentlich zu dem, was ich noch ergänzen wollte dazu, weil ich sag mal, gerade diese Zeit so, die Kinder und Jugendliche dann in Ferienlager zum Beispiel verbringen, ist ja auch ganz wichtig für die Entwicklung. Ne? Dass man, also so kann ich das selber so aus eigenen Erfahrungen, ne? Also, dass man einfach auch mal so eine Peer Group dann irgendwie entwickelt, dass man irgendwie sich ablöst, auch von zu Hause eigene Erfahrungen macht. Also ich glaube schon, dass das eine wichtige Erfahrung ist, ne, mit all den Erfahrungen, die so dazugehören im Ferienlager, ne? Von Heimweh und auch mal irgendwie Streitigkeiten mit anderen Kindern und Jugendlichen und man muss sich da irgendwie durcharbeiten. Ich glaube, das ist wirklich für Kinder und Jugendliche wichtig, aber trotzdem, jetzt hast du ja die Unterscheidung gerade schon eingeführt, ne? Ich habe ja so ein bisschen war natürlich nicht meine Meinung mit dem Kickern und so, ne? Aber wenn wir jetzt mal so auf die offene Kinder- und Jugendarbeit schauen, wenn wir jetzt so Stichwort Jugendtreff und so weiter schauen, was würdest du denn sagen, was macht man denn da eigentlich? Also wozu, also was ist so das Potenzial von diesen Angeboten?
Also die offene Kinder- und Jugendarbeit ist, glaube ich, so ein bisschen ein Bereich, wo viele gar nicht wissen, was tatsächlich da so das Pädagogische oder das professionell-pädagogische ist. Man läuft vielleicht oft an so einem Jugendzentrum bei sich im Ort vorbei, sieht da vielleicht irgendwie düstere Gestalten oder kriegt da irgendwie gar nicht
mit. Dich zum Beispiel.
Mich, genau, kriegt da gar nicht mit, was da genau passiert. Und man traut sich da vielleicht auch nicht reinzugehen. Also ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, was sozusagen diese Arbeit da sozusagen auszeichnet und wer da hinkommt. Und es ist natürlich im Vergleich zur Jugendverbandsarbeit ein, ich würde mal sagen, hochprofessionell. Also ich sag mal, dadurch, dass da die hauptamtlichen Kräfte sind, soll nicht heißen, dass die Arbeit da besser ist, aber es ist sozusagen der Eintrittsweg da führt über eine pädagogische Studium meistens in diese Einrichtung. Und das ist genau das, was du eben beschrieben hast. Wir haben ja, ich beschränke mich jetzt mal auf Jugendliche, mit jungen Leuten zu tun, die sozusagen ja in einer Phase sind, in der sich die Identität entwickelt, die Persönlichkeit, und das geschieht natürlich auch im Austausch mit anderen zusammen. Und wenn man dann einen Ort hat, der sozusagen die offene Kinder- und Jugendarbeit hat, ja dieses niedrigschwellige. Die Jugendverbandsarbeit, da muss man Mitglied werden, da ist es auch eher langfristig angelegt. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist ja dieses Offene, eigentlich dieses, dass ich da einfach so kommen kann, ich muss mich nicht anmelden, ich muss nichts bezahlen. Ich habe sozusagen erstmal keine Voraussetzungen, um da zu kommen. Und dadurch erreichen diese Einrichtungen natürlich grundsätzlich erstmal auch mehr junge Leute, die da zusammenkommen und die dann gemeinsam den Nachmittag verbringen. Das ist so erstmal das Augenscheinliche mit allem, was dazugehört. Billard, Kickern, Konsole spielen, bisschen im Sofaecke sitzen und sich unterhalten. Und in diesem Geschehen sind dann natürlich auch noch vielleicht ehrenamtliche Teamerinnen und Teamer mit dabei und dann pädagogische Fachkräfte. Und ich glaube, da, um deine Frage nochmal so ein bisschen aufzugreifen, was ist da das Pädagogische? Ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was viele auch noch gar nicht wissen, weil auch das im Studium sehr wenig vorkommt, dieses Handlungsfeld, auch in der sozialen Arbeit wenig präsent ist, so ein bisschen Glück ist, ob man mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kontakt kommt und dann fängt man da an. Und dann fehlt einem, glaube ich, erstmal viel Wissen. Und das, was das Setting da ausmacht, ist natürlich dieses Miteinander. Es gibt, ich glaube, 2008 kam eine schöne große ethnografische Studie draus, also teilnehmende Beobachtungen und Interviews, wo man sich mal angeguckt hat, was passiert eigentlich in so einer offenen Jugendeinrichtung. Und die haben so dieses Bild der sozialpädagogischen Arena geprägt. Man hat sozusagen immer situativ wieder Geschehen, die sich im Mittelpunkt abspielen, wo Zuschauende zuschauen, wo Performances stattfinden, irgendwelche Einlagen, also Auftritte stattfinden, aber auch Konflikte natürlich.
Was meinst du mit Auftritten?
Ja, also im Sinne von, wenn man sich das wie so eine Arena vorstellt, eine Arena ist ja so der Ort, wo Kämpfe stattfinden, wo Musikaufführungen stattfinden und sowas, also junge Menschen sich miteinander auseinandersetzen. Und die Mitarbeitenden sind Teil dieses Geschehens. Das heißt, die bringen sich situativ immer mal mit ein, die spielen mal mit, die unterhalten sich mal mit, die grenzen sich situativ immer mal wieder von dem Geschehen ab. Und es ist natürlich ein Ort durch diese Niedrigschwelligkeit, in dem natürlich sehr viele Bildungsprozesse möglich sind. Also Aneignung von Kompetenzen, das sind soziale Kompetenzen im Kontakt mit den Peers zum Thema Diversität, zum Thema Herkunft, Geschlecht natürlich. Es geht natürlich auch um Umgang mit Konflikten. Es geht um die Aneignung praktischer Kompetenzen. Wenn so ein Billardkö mal zerbricht, zu überlegen, ja, was machen wir denn jetzt? Können wir den vielleicht in der Werkstatt reparieren? Und das sozusagen zu beobachten als pädagogische Fachkraft, vielleicht auch so ein bisschen mit zu modellieren, diese Momente und auszubauen, das ist, glaube ich, so das Besondere.
Und auch finde, was du jetzt gerade gesagt hast vorher mit diesem Bildungsaspekt, ich finde auch das, was man da nicht unterschätzen sollte, ist der Aspekt, dass einfach auch Beratung quasi ja nebenbei stattfinden kann und die Jugendliche erstmal dahin gehen vielleicht mit einem ganz einfach aus Interesse und im zweiten Schritt merken sie, da kriege ich auch doch ein bisschen was und doch Hilfe, wenn ich Hilfe brauche oder dem Olli, dem kann ich auch was anderes erzählen. Was bei mir sonst so abgeht, der kann mir bestimmt helfen, der weiß, wie er damit umgehen kann, da kann ich das mal platzieren und das ist ja auch irgendwie nochmal ein anderer Sozialraum-Arena, wie du gerade schon sagtest.
Also diese Übergänge sind, glaube ich, fließend in Beratungsmomente. Also das Interessante an diesem Handlungsfeld ist, dass man irgendwo rangiert zwischen Eltern, Schule, Gesellschaft, Freunden und so die Rolle eigentlich eine ist, die Aspekte von all diesen Rollen ein bisschen mit aufweist. Und wenn junge Leute dann über einen längeren Zeitraum in so eine Einrichtung kommen mit ihren Themen, bekommt man natürlich das alles auch mit. Also der erste Cannabiskonsum, vielleicht Straffälligkeiten, diese Themen liegen dann oben auf und ploppen dann da auf. Und wenn ich dann sozusagen auf der Beziehungsebene eine gute pädagogische Beziehung habe, wo die jungen Leute auch wissen, ich bin da erstmal angenommen und werde nicht verurteilt, hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, sich darüber zu unterhalten. So, das ist ja eigentlich so dieses, was Beratung auch mit ausmacht.
Oder? Ich bin gespannt, was Mike dazu sagt.
Ja, weil ich finde, das, was ich gerade so gesagt hatte, so diese, kam mir so in den Sinn, so diese informell halbformalisierten Beratungskontexte sind so wichtig. Natürlich sind, ne, werden wir auch noch drüber sprechen, ne, so institutionalisierte Beratungsangebote auch wichtig. Aber was ich immer schwierig finde, gerade bei der Zielgruppe so der Jugendlichen, ist echt, wie komme ich jetzt als jemand, der jetzt in einer Beratungsstelle sitzt, an die ran? Und ich finde, dass viele Beratungsstellen Kooperation mit Familienzentren und so haben, aber so mit Jugendtreffs ist das wirklich mau. Sogar eher mau-mau. Mhm. Ja, und man weiß gar nicht, warum ist das eigentlich so, weil ich glaube, das Potenzial wäre schon da, sage ich mal, da auch Brücken zu bauen. So, ne, weil ich, wie du auch gerade sagtest, da werden viele Themen, glaube ich, eher nochmal so beiläufig, ne, so aus einer Situation heraus, ne, zum Thema. Und das ist bei so einer sehr formalisierten Beratung, glaube ich, schon schwierig. Und ich glaube, es ist auch einfach cooler, als jetzt irgendwie in so eine Erziehungsberatungsstelle zu gehen oder Familienberatungsstelle zu gehen, als also direkt den Olli anzuquatschen und zu sagen, sag mal, boah, ich habe da jetzt gerade das und das Problem. Ne? So, ich glaube, das ist schon Potenzial. Also liegt es an den Jugendtreffs, dass die da kein Interesse dran haben? Oder?
Puh, das kann ich gar nicht genau beantworten. Ich glaube, es ist beidseitig so. Ne? Die Erziehungsberatungsstellen, die ich so kenne, sind, wie sagen wir jetzt mal, wenig im Sozialraum aktiv. Und da ist wenig Kontakt auch zu den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Auch der ASD zum Beispiel, der würde ja auch in Frage kommen als ein Netzwerkpartner in der Kinder- und Jugendarbeit. Spielt bei uns auch wenig eine Rolle aus meiner Erfahrung. Aber es ist durchaus sinnvoll, würde ich sagen, diese Kooperation auszuweiten. Denn es ist ja tatsächlich so, dass man auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit irgendwo dann an Grenzen kommt, die man entweder aus zeitlichen Aspekten oder von der Komplexität der Herausforderungen, die da sind, auch nicht mehr lösen kann. Also ich sag mal so Beratung Richtung Drogen, Richtung Sexualität, auch Gewalt. Ich sag mal, da ist im Alltag, ich sag mal, das sind natürlich auch lebendige Kontexte. Ne? Wenn man sich so eine Einrichtung vorstellt, da sind 30 Leute.
Ich stelle mir
Leute,
das so wild vor.
Ja,
das ist einfach nur wild.
Da ist Action ohne Ende. Man hat unterschiedliche Altersgruppen, die da zusammenkommen. Das ist das Schöne. Da sind welche bei, die sind 17, 18. Und auch 11- und 12-Jährige kommen dann vielleicht in die Einrichtung, wenn man das nicht strikt trennt. Und da hat man nicht Zeit, sich jetzt mal eine Stunde irgendwo ins Büro zurückzuziehen. Gerade wenn man irgendwie alleine in der Einrichtung ist oder nur zu zweit. Das wird dann schon sportlich. Von daher sind das viel so Tür- und Angelgespräche oder mal vor der Öffnung, nach der Öffnung, sowas nochmal. Aber wenn man da, wenn die Wege kürzer wären und man sozusagen da wüsste, dass man, ich sag jetzt mal, nicht anlassorientiert, sondern ohne Anlass in Kontakt ist und man sozusagen die Personen kennt. Denn bei jungen Leuten ist es, glaube ich, schon wichtig, da wäre nochmal interessant, Mike, wie du das einordnest, dass für Beratung oder Beratungsmomente schon diese Beziehungsebene extrem relevant ist. Und wenn ich die nicht kenne, dann gehe ich nicht irgendwo hin. Das ist viel zu hochschwellig. Da habe ich Angst vor, hinzugehen und weiß nicht, kann ich da eine Freundin mitnehmen oder sowas.
Da kommen wir vielleicht dann auch noch, wenn wir über Erziehungsberatung sprechen, dazu, damit wir das jetzt nicht hier zu weit schon ausdehnen. Aber ja, ich glaube schon, dass das ein wichtiger Moment und eine Gelegenheit sein kann, in persönliche Beziehung Kontakt aufzubauen, weil ich glaube, dass ja viele Jugendliche vielleicht auch irgendwie Vorbehalt haben und denken, da sitzen dann irgendwie so komische Leute in der Beratungsstelle.
So Psychos,
ja, aber es ist immer die Frage, man muss ja auch die Leute haben, ne? Da kommen wir dann vielleicht nochmal zu. Das ist, glaube ich, schon, wäre, glaube ich, wichtig, dass da auch dann Leute sind, wo die Jugendlichen sagen, ja, kann ich mir vorstellen, mit dem mal eine Stunde darüber
zu quatschen oder mehrere Stunden.
Ja, und wenn ihr da so drüber sprecht, frage ich mich gerade, wen adressiert denn eigentlich die offene Kinder- und Jugendarbeit? Also du hast gerade Jugendtreff, so heißt es irgendwie umgangssprachlicher eher. Aber wen adressiert und erreicht eigentlich die offene Kinder- und Jugendarbeit? Ja, sag mal, Olli, also wie ist das so? Das ist ja auch unterschiedlich, oder?
Mhm. Also ich glaube, theoretisch erreicht es alle, ne? Weil ich sag mal, es ist offen und es kann erstmal jeder kommen. So, wenn man sich dann sozusagen die reale Praxis anguckt, wen erreichen die Einrichtungen dann, dann ist natürlich schon die Frage, ob dieses Strukturmerkmal der Offenheit tatsächlich so gegeben ist. Also wenn wir jetzt mal an inklusive Angebote denken.
Kannst du da nochmal auf die Strukturmerkmale eingehen?
Ja, die Strukturmerkmale von offener Kinder- und Jugendarbeit ist dieses Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation, auch Diskursivität, also dass das, was da geschieht, immer in so Aushandlungsprozessen mit den Adressatinnen zusammen geschieht. Und bei der Offenheit ist natürlich die Frage, wenn man guckt, wen erreichen wir real, wer kommt nicht. Ich habe da jetzt keine Zahlen zu, ob tatsächlich da das wirklich sehr inklusiv ausgerichtet ist und man junge Menschen mit Behinderung erreicht. Sicherlich was psychische Behinderungen angeht, das, was wir im SGB VIII unter 35a verhandeln, das schon. Aber körperliche und geistige Behinderungen, glaube ich, schon schwieriger. Und grundsätzlich kann man immer sagen, oder so tendenziell sind es natürlich auch männliche junge Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, 15, 16, 17 sind, die häufig eine Migrationsgeschichte mitbringen oder eine Migrationserfahrung. Aber auch das ist sehr einrichtungsspezifisch. Es gibt viele Einrichtungen, die auch gezielt Angebote für Kinder machen. Und weil es manchmal auch einfacher ist als dieses Tohuwabohu, was manchmal in offenen Kinder- und Jugendarbeit ist, einfach zu sagen, nee, wir haben jetzt hier ein Kinderangebot, das läuft einfach. Es hängt natürlich sehr stark auch ein bisschen so von der Konzeption des Hauses mit ab. Und was man so an vielleicht flankierenden Angeboten und Projekten noch macht. Also das kann man ja auch ein bisschen steuern, dass man zusätzlich zu dem rein offenen Angebot auch nochmal irgendwie Projekte, Freizeiten oder sowas anbietet. Dann, glaube ich, kriegt man eine gute Mischung auch in den offenen Treff und tatsächlich auch Begegnung verschiedener junger Menschen.
Ich glaube, wir brauchen mal kurz ein Eierlikör.
Ja, ich glaube auch. Ist zu theoretisch also, heute.
Nein, aber ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich höre dir einfach zu und denke, oh ja, passt. Also ich habe gerade noch mal kurz, was ich gerade noch mal, während ich den Eierlikör trinke, rausgesucht habe, sind ja das. Jetzt habe ich mich verschluckt auch noch an dem Eierlikör.
Geht's?
Ja, ich werde das überleben, glaube ich. Also 2019 haben noch so über 8,6 Millionen Leute oder junge Menschen die Jugendarbeit besucht und 2021 nur noch die Hälfte.
Also kurz zum Nachschieben noch direkt. Also ich habe mich auch gefragt, gibt es zunehmend Konkurrenzangebote um die hart umkämpften Nachmittagsbereiche? Weil, sagen wir Thema, ne, Ganztagsbetreuung und so weiter an Schulen. Wie schätzt du das ein? Welche Zukunft hat da die offene Kinder- und Jugendarbeit?
Also ich sag mal so nochmal kurz zu diesen Zahlen und dann die andere Frage gleich mit. Also der Einbruch durch Corona war schon massiv sowohl bei den Ehrenamtlichen, die fast um die Hälfte in der Jugendarbeit zurückgegangen sind, als auch die besuchenden Zahlen. Trotzdem ist es das drittgrößte Handlungsfeld der Jugendhilfe nach Kita und Hilfen zur Erziehung. Das heißt, es ist Personal sehr stark aufgestellt und Konkurrenz natürlich. Also ich erlebe die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, das hängt natürlich auch nochmal sehr stark von dem Ort ab, ob es ländlich geprägt, städtisch geprägt, was da so an Konkurrenzangeboten gibt und sowas. Aber es ist natürlich schon so, dass wir durch die verdichtete Jugendphase und die jungen Leute viel länger in der Schule sind, als das früher war. Und auch, ich habe das Gefühl, viel mehr Gedanken machen darüber, wie wichtig Schule sein könnte. Dass tatsächlich dieser Nachmittagsbereich, wenn Schule bis 15, 15.30, vielleicht sogar 16 Uhr geht im Ganztag, dann wird das schon schwierig, dann noch nachmittags zu kommen. Das heißt, die Angebote verlagern sich, ist mein Gefühl, schon auch in die Abendstunden, aufs Wochenende, in die Ferien, was auch muss. Und das führt vielleicht dann auch dazu, dass man nicht mehr alle erreicht. Ich sag mal, wenn dann jemand noch in einem Sportverein ist oder noch zur Musikschule und noch zur Nachhilfe und dann soll dann noch irgendwie so ein offenes Angebot, ist auch die Frage, ob die da viel mit anfangen können dann mit diesem Setting da einfach, dass da, ja, man da einfach kommt und sich dann ergibt, was an dem Nachmittag passiert. Ich glaube schon, dass, ich sag mal, Kooperation mit Schule, so ungerne man das auch immer macht in der sozialen Arbeit, ich bin da ein großer Fan von, schon wichtig ist. Und den Ganztag auch irgendwie, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit tatsächlich vielleicht auch doch in den Ganztag mitgeht und man dann fließend aus dem Ganztag heraus in die offene Arbeit geht, da ist, glaube ich, schon Potenzial.
Ja, so Kooperation vielleicht auch, ne? Dass jetzt nicht Schule alles entwickeln muss, sondern man auf Expertisen zurückgreifen kann, Erfahrung. Das wäre ja vielleicht auch ein Modell, ne?
Dafür muss natürlich, glaube ich, schon die Kinder- und Jugendarbeit sich erstmal ihrer Stärken nochmal bewusst sein. Also was bringen wir eigentlich als, ich sag mal, nonformaler, informeller Bildungsort, also im Kontrast zu diesem formalen Lernen in Schule oder formaler Bildung eigentlich mit? Was kann man aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit an wichtigen Kompetenzen sich aneignen fürs Leben? Also sowas wie Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, auch diese ganze Frage von Demokratiebildung ist auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit wichtig. Es gibt viele Kollegen, die auch überlegen, wie können wir das im Haus ermöglichen, Mitbestimmung, Öffnungszeiten, Programmgestaltung, Raumgestaltung, da tatsächlich mal die Erfahrung von Partizipation zu machen. Also diese theoretische Auseinandersetzung, was bringen wir eigentlich mit und was haben wir eigentlich für coole Kompetenzmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit neben Schule, die junge Leute vielleicht gerade heutzutage in so komplexen Welten, in denen wir aufwachsen oder in denen junge Leute aufwachsen,
eigentlich, wir auch.
Ja, wir auch. Ja, aber wir sind ja schon mehr oder weniger aufgewachsen. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ich sag mal, natürlich ist Mathe, Deutsch und diese formale Bildung wichtig. Und Schule macht natürlich auch mehr als nur Fächer. Aber Selbstwirksamkeit und soziale Kompetenzen, da stelle ich mal bei Schule ein großes Fragezeichen hinter. Und
dann auch dieses, was du gerade sagtest, dann aber auch nochmal nachmittags einen Ort aufzusuchen, ist vielleicht schwierig. Und dann Kooperation zwischen offener Jugendarbeit und Schule einzugehen, das macht natürlich Sinn, weil wenn ich da eh schon bin, dann ist es natürlich auch irgendwie noch niedrigschwelliger, als wenn ich mich da nochmal gerade vielleicht in ländlichen Bereichen aufs Fahrrad oder ins Auto irgendwie bringen lassen muss oder im Bus, ÖPNV natürlich immer gut ausgebaut in allen ländlichen Bereichen. Also das ist natürlich alles sind Fragen der Organisation und das gestaltet sich natürlich viel besser, wenn das vor Ort eigentlich schon stattfindet, an dem Ort, wo ich sowieso gerade bin. Und da muss wahrscheinlich die Kinder- und Jugendarbeit sich auch noch mal mehr hin öffnen.
Ich sag mal so Hashtag Bildungslandschaften, ne? Also sozusagen innerhalb eines Sozialraums zu schauen, wer bringt eigentlich welche Kompetenzen für Bildungsprozesse junger Menschen mit. Und dann ist es natürlich schon, um die jungen Leute zu erreichen, relevant vielleicht auch mal zu gucken, was können wir mitbringen. Also ganz klassisch findet das ja häufig schon statt, so Sozialkompetenztrainings und solche Dinge. Aber wir haben zum Beispiel teilweise Projekte im Haus, die dann am Vormittag zu irgendeinem Thema sind, Medien, Diversity und so weiter. Und die enden dann und dann bleibt das Haus geöffnet. Und dann können die jungen Leute da bleiben, noch ein bisschen Billard kickern und das mal kennenlernen, so die offene Arbeit. Sowas ist, glaube ich, schon wichtig. Also ohne eine Positionierung zur Schule wird es, glaube ich, schwierig. Und dann nach außen auch offensiv zu verkaufen, was haben wir hier anzubieten? So, und nicht nur zu sagen, wir sind eine Einrichtung, da können junge Leute hin, damit sie nicht straffällig werden, so ein bisschen diesen präventiven Charakter, der häufig so von
nicht auf dumme Gedanken kommen.
Ja, genau. Ne? Für Kommunen ist das schon wichtig. Wir haben da so ein präventives Angebot, ne? Da machen die keinen Scheiß in der Stadt. Dass das mehr als das ist. So, ne? Und da müssen die Fachkräfte auch einfach nochmal, ja, vielleicht tatsächlich nochmal fachlich ein bisschen gucken, was gibt es so an Möglichkeiten, was macht unsere Arbeit aus. Diese Studie, die ich dir eben angesprochen habe, Burkhard Müller nennt das wahrnehmen können, also tatsächlich auch zu sehen, welche Bildungsqualität liegt in diesen Begegnungen da und das nach außen auch zu verkaufen. Öffentlichkeitsarbeit wieder, ne, wie beim Jugendamt auch, also nach außen zu sagen, was machen wir? So, das ist, glaube ich, schon wichtig, weil das ist schon ein toller Bereich und es gibt wenige Sachen im Aufwachsen junger Leute, die so sind. Also ich sag mal, im Sportverein, Musikschule, auch in der Jugendverbandsarbeit, man muss da immer irgendwas machen. Und hier haben wir ein professionelles pädagogisches Handlungsfeld, in dem tatsächlich man ausgehend von den Interessen junger Menschen
so sein darf.
So sein darf, genau, ihre Themen.
Und auch dieses ganze Chillen und keine Ahnung, ein bisschen an Medien daddeln, keine Ahnung was, das kann man halt auch da sein. So. Und genau, ist das erlaubt, ist da erlaubt. Ist, genau. Ja, ja. Also beim Fußballtraining geht das halt nicht so, ne? Aber wenn ich da hingehe, da kann ich halt mal zwischendurch natürlich aufs Handy gucken und ein bisschen. Ja. Irgendwie snappen oder so.
Trotzdem ist man zusammen. Ne? Genau. Also ich erlebe manchmal auch, da sitzen die da am Tisch, gucken alle auf ihr Handy und ich denke mir, ja, warum nicht? Also warum müssen wir jetzt was spielen? Wenn die einfach da zusammen sitzen wollen, ihr Handy gucken, ein bisschen relaxen.
Vielleicht schreien die sich auch alle gegenseitig.
Ja, das glaube ich nicht, aber.
aber das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo wir vorhin bei den Konkurrenzsachen waren, mit den digitalen Angeboten. Also ist ja auch die Frage, ist das eine Konkurrenz für offene Kinder- und Jugendarbeit oder findet dieses ganze Mediale und so auch da vor Ort statt? Und da hast du ja gerade schon beantwortet und ich finde, glaube ich, dieses, dass es da sein darf, finde ich gut, ja. Weil wenn du in gewisse andere Kontexte schaust,
so, die eher so interventionsorientiert sind, ne, die sind ja häufig dann immer schon so sehr negativ. Ah, die hängen ganz am Handy, die machen da TikTok und was weiß ich. Aber die da darf das. Die machen TikTok vor allen Dingen. Ja. Da darf das sein. Und das finde ich, glaube ich, schon wichtig. Ne? Und ich mal jede Jugendepoche hat doch ihren Kram. So, jetzt ist TikTok, bei uns war es vielleicht der Gameboy oder was weiß ich. Also ich finde das schön, dass es da erstmal sein darf.
Ja. So alt bist du schon, Mike.
So alt bin ich. Ja, ich hatte sogar noch den ersten Gameboy, diesen grauen.
Ja, ich hatte schon blauen.
Du hast schon blauen gehabt.
Ja, verdammt, der war gut.
Bist du in die Eltern?
Der war gut. Aber es hat sich natürlich schon viel verändert. Ich sag mal, das ist ein wichtiger Punkt, diese zunehmende Digitalisierung, Mediatisierung. Da geht auch viel Zeit dafür drauf. Also wenn man durch TikTok durchgescrollt hat, da sind 2 Stunden nix, weil das einem alles so anzeigt, wie man das braucht. Das ist schon unterhaltsam.
Hast du schon mal TikTok leer geguckt?
Noch nicht ganz. Ich bin kurz davor, nein Quatsch. Aber das ist natürlich was, und ich bin auch gar kein Fan, vielleicht das noch zum Abschluss, davon, jetzt die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu digitalisieren oder in den digitalen Raum zu legen. In Corona-Zeit hat man das ja versucht. Das finde ich, ist ein Widerspruch in sich. Also die Strukturmerkmale und das, was die Arbeit auszeichnet, das zu digitalisieren, das kann frühestens dann passieren, wenn wir irgendwie im Bereich Virtual Reality vielleicht sind oder sowas, dass man da nochmal guckt. Aber ansonsten sehe ich das schwierig. Also wichtig wäre vielleicht noch, es ist ein sehr komplexes Handlungsfeld mit vielen Herausforderungen auch der jungen Menschen, die da kommen. Es ist ein unheimlich spannendes Handlungsfeld. Es wird aber, glaube ich, erst dann spannend, wenn man das pädagogische Handwerkszeug dabei hat, die richtige Brille aufsetzt und beobachtet, was passiert da, wo kann ich mich da einbringen, was können wir daraus machen. Sonst ist es, ich stehe hinter der Theke, verkaufe vielleicht Pommes und bin hier Animateur oder Aufpasser.
Ja, und gerade was du nochmal sagtest, ich beobachte mal und gebe aber auch Rückmeldungen dazu, das finde ich ja total spannend. Also einfach mal, wie wirklich eigentlich da nochmal irgendwie pädagogisch ranzugehen und das immer so abzugleichen und so, das ist ja super spannend.
Letzte Frage. Wir hatten ja schon die Folge Traumjob Jugendhilfe. Was würdest du sagen? Fachkräftebedarf? Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Gut aufgestellt oder gibt es auch die Sorge vor dem Fachkräftemangel? Weil, sag mal, Jugendtreff ist natürlich auch von den Zeiten her für viele,
attraktiv.
Gerade so im mittleren Familiengründungsalter, wahrscheinlich nicht mehr so attraktiv, oder?
Und dann, wenn es noch Richtung nur Abend und Ferien
oder Wochen,
und
so geht. Das ist schon ein Problem, das ist richtig. Also es ist schon ein Dilemma, in dem man sich da befindet, glaube ich. Es ist ein extrem spannendes Handlungsfeld. Ich glaube schon, dass diese Verweildauer von Fachkräften in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sich ein bisschen verändert, dass die Leute nicht mehr irgendwie 20, 30 Jahre in so einer Einrichtung arbeiten, sondern sich dann noch mal umorientieren oder vielleicht einen Träger haben, wo sie auch in mehrere Bereiche gehen können, also sowohl offene als auch vielleicht ambulante Hilfen. Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Bedarf an Fachkräften ist da. Wir haben natürlich auch viele Einrichtungen, die durch Ehrenamtliche geleitet werden. Es ist ein super spannendes und schönes Handlungsfeld.
Okay, also vielen Dank. Das war jetzt einiges zur offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe ja noch die schöne Frage am Ende vorbereitet, aber vielleicht möchtet ihr noch mal kurz abschließende Worte verlieren, bevor ich die abschließende Frage stelle.
Also ich würde dir den Raum jetzt lassen.
Ja, ich auch.
Also wir sind ja schon ganz gespannt, was du dir
richtig heute ausgedacht hast. Ja, wir sind zweierlei gespannt. Deine Supervisionsfrage und natürlich hier die Zutatenfrage.
Oh, die Zutatenfrage. Die müssen wir vorab klären. Weil die Abschlussfrage ist am Abschluss. Also okay. Das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn wir, also
hau raus. Was ist da noch drin?
Also, in meinem Eierlikör, den wir alle wieder vor uns stehen haben, ist ein besonderer Korn drin. Man sagt ja in Westfalen, darf man das hier sagen, Korn bringt dich nach vorne.
Das ist schon alkoholverherrlichend.
Okay, sorry, das
Rückzug
darf ich nicht sagen.
Das müssen wir schwärzen in der
nein, wir lassen es doch drin. Ist auch okay. Und da habe ich aber einen speziellen, denn wir legen ja Wert auf regionale Produkte. Und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Ich mache nämlich kurz Werbung für die Kornbrennerei Horstmann.
Oh, wo ist die? In welchem Ort?
In Sendenhorst.
Sendenhorst, das klingt auch schon so richtig ländlich.
Ja, ich habe jetzt gerade auch hier irgendwie vorhin.
Also Korn. Andere machen das ja auch mit Rum, habe ich schon mal gehört, Likör. Aber
oder
Korn.
Mit Wodka.
Oder mit Wodka.
Ja, aber ich finde Korn, so ein milder Korn, also ich würde den nicht trinken, aber im Eierlikör ein bisschen natürlich
gehört
auch.
Da rein.
Genau, gehört der so da rein. Das zu der Frage. Und jetzt zu der allerletzten Frage. Wo wir gerade so beim Korn sind, vielleicht ist das eine Überleitung, vielleicht aber auch nicht, das darf jede von unseren Hörerinnen selber entscheiden. Ich habe die Frage mitgebracht, die auch an das Handlungsfeld nochmal anschließt. Was möchtet ihr aus eurer Jugend für immer bewahren?
Dürfen wir auch antworten, oder?
Also ich habe meinen Gameboy noch.
So, echt noch? Ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ich mal so eine alte Konsole wieder brauche. Aber diese Leichtigkeit, die finde ich schön. Dieses, ja, dieser Humor, diese Leichtigkeit, dieses einfache Moment irgendwie leben junger Leute. Mhm. Das ist schön.
Also falls uns Jugendliche zuhören, genießt die Zeit,
ja,
bevor ihr so endet wie wir.
Ja. Dann ist vorbei.
Echt.
Damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Ciao.